Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper. Heute mal wieder aus der Dorotheenstraße 93 und ich habe das Vergnügen, mit dir sprechen zu dürfen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
Ja, ich heiße Matthias Nölke. Ich bin aus Kassel, Bundestagsabgeordneter und von der FDP. Letztes Jahr im April nachgerutscht und sind jetzt so hier quasi meine letzten Tage in der Dorotheenstraße 93.
Bevor wir zum großen Finale kommen, würde ich einmal ganz vorne anfangen. Bist du in Kassel geboren und aufgewachsen oder kommst du eigentlich woanders her?
Nee, ich bin gebürtiger Kasselener, wie man so schön sagt. Es gibt Kasseler, Kasselaner, Kasselener. Also je nachdem, ob man da wohnt oder geboren wurde oder die Eltern schon da geboren wurden.
Okay.
Bei mir wurden halt schon die Eltern auch dort geboren. Also insofern bin ich da schon Kasselener, ja, wie man sagt. Und 1980 geboren und jetzt 41 Jahre alt und seit aber 20, 23 Jahren in der FDP vor Ort engagiert und bin FDP-Kreisvorsitzender und auch Fraktionsvorsitzender im Stadtparlament.
Und wie bist du auf die FDP gekommen?
Also ich habe so Mitte der 90er, also 15, 16 war, angefangen mich für Politik zu interessieren oder ich habe mich schon immer auch für Geschichte interessiert und Geschichte, Politik geht ja dann auch immer Hand in Hand in der Regel und ich habe mir damals mit 16 verschiedene Jugendorganisationen auch angeschaut von den Parteien und bei der FDP oder bei den Jugendliberalen habe ich mich einfach am besten aufgehoben gefühlt mit, sag ich mal, Bürgerrechten und liberale Bürgergesellschaft, aber auch eine gute Wirtschaftspolitik, also quasi erwirtschaften vor Verteilen. Und bin dann eben 98 eingetreten, noch so ein, zwei Jahre gewartet und dann mit der Volljährigkeit eben eingetreten.
Und bis heute nicht bereut?
Nein, also wie überall gab es natürlich in den 23 Jahren auch mal Höhen und Tiefen. nicht bereut und nichts, was ich jetzt im Nachhinein irgendwie anders machen würde oder andere Partei oder dergleichen. Also fühle mich da immer noch gut aufgehoben.
Das klingt grundsätzlich gut. Und wie bist du dann zur Schule gegangen? Was hast du für einen Abschluss und wie ging es nach der Schule weiter bei dir?
Ich habe in Kassel Abitur gemacht, 99.
Ah, da bin ich geboren.
Danke, fühle ich mich gleich noch etwas älter.
Gerne doch.
99 war der letzte Abiturjahrgang in Hessen unter einer rot-grünen Landesregierung, interessanterweise. Was dann auch immer schön ist, so bei Podiumsdiskussionen in Schulen oder so, wenn Vertreter von Rot-Grün ja erzählen, was sie alles anders machen würden und wie toll und hin und her. Und kann ich immer noch sagen, also ich habe ja noch Erfahrungen unter rot-grüner Bildungspolitik und weiß, da war auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. 99 Abi gemacht, dann habe ich Jura studiert. Und hat dann ein bisschen gedauert, weil mein Vater war pflegebedürftig und habe dann eigentlich erst nach seinem Tod, da war ich fast 26, habe ich dann weiter studieren können oder dann eben komplett die Zeit für Studium aufwenden können und bin dann parallel eigentlich so nebenbei auch in eine Großhandelsfirma gekommen und wo ich dann nach dem Studium dann auch mit eingestiegen bin und tätig bin und hatte auch schon mit 23 meine erste eigene Firma gegründet und insofern, komme eigentlich aus einer Unternehmer, selbstständigen Familie und hat mich auch immer gereizt, also Politik schön und gut, aber auch so selbstständig und eigener Chef sein, was man hier im Bundestag ja eigentlich auch ein Stück weit ist. Finde ich, hat schon seinen Reiz hat mich da immer interessiert und dann eben hat sich das so ergeben. Und das heißt also, dass ich im juristischen Sinne so eigentlich gar nicht tätig bin, aber gute juristische Ausbildung ist ja auch eine gute Basis für vieles andere. Ja.
Das würde ich nicht bestreiten eben. Und dann hast du aber das Studium einfach komplett abgeschlossen und währenddessen bist du dann quasi schon in der Firma gelandet oder warst eben selbstständig?
Ich hatte als Student auch da schon gearbeitet und dann eben nach dem Studium daran mit und habe ja auch noch dann eben meine eigene Firma und arbeite mit den anderen quasi halt auch zusammen Hand in Hand.
Okay.
Und will ich dann jetzt, wobei nicht, dass ich jetzt wieder zum Ende komme, auch demnächst wieder intensivieren.
Was ist das denn für eine Firma?
Es ist ein Hygienegroßhandel. Also alle Produkte, die mit Hygiene und dergleichen zu tun haben und War natürlich auch interessant. Ich habe im Dezember 19 erfahren, dass ich nachrücke hier in den Bundestag. Und während ich mich dann so auf Berlin vorbereitet habe, also das war dann, oder ich wusste, dass ich so im März, April oder so nachrücken werde, das stand halt noch nicht ganz fest, und ich mich so auf Berlin vorbereitet habe mit Wohnung, Personal, Mitarbeitern, das Ganze, brach ja dann noch eben Corona aus und dann der Lockdown, der erste, der dann auch kam und wo ja alle Welt in Deutschland dann plötzlich Toilettenpapier haben wollte und sonst was. Und da brach natürlich so eine Firma auch, sag ich mal, die Hölle los. Ja. Und das war dann schon das Frühjahr 2020, hatte es da schon in sich, ja.
Musstet ihr dann einfach extrem viel Klopapier produzieren oder wie kann man sich das vorstellen? Also was war bei euch da so los?
Naja, also das Problem war halt, dass wir haben ja ein Lager, was dann auch voll war, was sich dann aber natürlich auch geleert hat und parallel sind die Preise eben halt nach oben geschossen, bis sonst wohin. Und dass es sich am Ende, also lagen Einkaufspreise über den Preisen, wie wir es eigentlich verkauft haben. Krass. Und dadurch, dass dann aber der Lockdown kam, ist natürlich auch die Nachfrage eingebrochen, weil wir ja eben im Gewerbe beliefern, so, also Hotel, Gastronomie, und die mussten ja dann alle zumachen. Und somit hatten die dann auch keinen Bedarf mehr und so, dass man auch abwarten konnte, bis die Preise wieder fallen und das Lager dann so langsam wieder auffüllen. Aber es war halt gerade auch Desinfektionsmittel oder Handschuhe, Masken und lauter so Sachen, wo alle Welt nach geschrien hat und die halt irgendwie zusammenzubekommen und die Nachfrage zu befriedigen, das war auch schon nicht ganz einfach, ja.
Ja, das glaube ich. Dann würde ich jetzt zu deinen politischen Schritten quasi auf kommunalpolitischer Ebene kommen wollen. Also wie hast du dann angefangen? Dann bist du den jungen Liberalen beigetreten, hast du gesagt. Ja, warst du dann erstmal einfaches Mitglied und wie ging das dann so weiter? Also mittlerweile bist du MdB, wie bist du hier gelandet quasi?
Ja gut, ich habe eigentlich früher auch schon immer gesagt, ich bin MdB, Mitglied der Basis.
Ah, okay. Ja,
also, es war Sommer 98 eingetreten. Damals war ja noch die schwarz-gelbe Landesregierung unter Bundesregierung unter Helmut Kohl und die FDP hatte da ja seit 69 ununterbrochen mitregiert, also fast 30 Jahre an der Regierung. Und es hat sich ja abgezeichnet, dass die Bundestagswahl dann im Herbst nicht so rosig ausgeht. Und die Kohl-Regierung wurde ja abgewählt und wir dann auch in der Opposition. Und da als ich eingetreten bin, war es mir halt neben den Inhalten auch ein Stück weit wichtig, sage ich mal, ein Zeichen zu setzen und die Existenzberechtigung einer liberalen Partei zu unterstreichen. Und war dann eben nur Basismitglied, sowohl bei der FDP als auch bei den Jungen Liberalen. Und wie das dann so ja klassischerweise ist, bei den Landeskongressen der Jungen Liberalen, Bundeskongressen und so teilgenommen als Zuschauer und dann auch mal als Delegierter und Funktionen bei den Jungen Liberalen gehabt, also Beisitzer, Schatzmeister und auch mal Vorsitzender in Kassel. Und bei der FDP bin ich dann 2002 das erste Mal in den Kreisvorstand gewählt worden als Beisitzer. Und das habe ich dann, ich glaube, 8 Jahre bis 2010. Dann bin ich stellvertretender Kreisvorsitzender geworden. Und 2012 bin ich Kreisvorsitzender geworden bei der FDP. Okay. Und das Amt habe ich jetzt also fast 10 Jahre schon inne. Und ist irgendwie ja, rückblickend auch interessant, wie schnell die Zeit doch vergangen ist. So, ja, also ja. Dass man das fast schon 10 Jahre macht, ja.
Ist das irgendwie zeitlich begrenzt oder kannst du das noch weitermachen?
Also das kann ich so lange machen, solange die meine Mitglieder in Kassel mich wählen und mir ihr Vertrauen schenken. Ich wurde allerdings die letzten 3 Mal, also wir wählen immer auf 2 Jahre, die letzten 3 Mal, also seit 6 Jahren, immer mit 100% wieder gewählt. Also,
oh, entspannt.
Ja, fast schon so sozialistische Verhältnisse. Ja, also insofern denke ich, gibt's da doch gewisse Zufriedenheit bei meinen Mitgliedern in Kassel. Und nächstes Frühjahr steht auch wieder die Wahl an. Und die letzten 10 Jahre waren natürlich auch für die Partei ziemliche Ups and Downs. Mhm. Also mit 2013 aus dem Bundestag fliegen und gerade als Kreisvorsitzender, der seit 1 Jahr im Amt ist, dann so die Geschäftsstelle alles verschlanken, runterfahren und dann eben die Zeit der außerparlamentarischen Opposition und
APO, bis, ne?
Ja, ja, die APO und bis 2017 dann. Und damals habe ich auch das erste Mal für den Bundestag kandidiert. Das zweite Mal. Ich habe 2013 kandidiert.
Als die FDP rausgeflogen.
Genau, ja. hatte Listenplatz 8 damals und war auch klar, also das ist kein aussichtsreicher Listenplatz. Damals war der Bundestag ja auch eine ganze Ecke kleiner und alles und da kamen ja von uns immer nur 4 oder 5 Leute aus Hessen rein. Aber dann sind wir ja am Ende rausgeflogen und es ist gar keiner reingekommen. Also nicht mal Listenplatz 1 hat man auch gezogen. Und dann habe ich 2017 auch wieder kandidiert und dann auch auf Platz 8 gelandet und der halt da nicht gereicht hat. Es kamen dann 6 aus Hessen rein und am Ende bin ich dann immer noch nachgerutscht, weil aus Hessen die Nicola Beer, die ist ja dann ins Europaparlament gegangen.
Nach Brüssel, ne?
Und hat somit nach Brüssel und hat ihr Mandat niedergelegt hier in Berlin. Dafür ist dann Peter Heidt auf Platz 7 nachgerutscht und dann hat halt eben letztes Jahr im Frühjahr unser damaliger Landesvorsitzender Stefan Ruppert entschieden, dass er in die Privatwirtschaft geht und auch sein Mandat niederlegt. Und damit hat er eigentlich, glaube ich, so gar keiner gerechnet, weil er als Landesvorsitzender und parlamentarischer Geschäftsführer hier der Bundestagsfraktion schon exponierte Stellung hatte und alles. Aber hat er sich so entschieden und somit kam ich dann doch noch zum Zuge. Und dass ich dann eben nachgerutscht bin und hier sitze jetzt und so schöne Interviews führen darf.
Ja, finde es auch gut, dass du dir die Zeit nimmst dafür.
Sehr gerne.
Seit wann bist du denn jetzt genau hier?
Seit 28. April 2020.
Okay, das heißt mitten in der Corona-Pandemie.
Genau, ich kam quasi zum ersten Lockdown hier an. Ja.
Geil. Und wie war das dann mit Einarbeitung und so?
Einarbeitung ging eigentlich relativ gut und flott. Also ich bin im Ausschuss Arbeit und Soziales dann gelandet, was ja einer der größten und wichtigsten Ausschüsse ist und der ja dann auch gerade Corona-relevant wurde mit Sachen wie Kurzarbeitergeld und hätte auch nicht gedacht, dass ich als Nachrücker gleich in so einen großen und wichtigen Ausschuss komme. Die FDP hatte 5 Mitglieder in dem Ausschuss und das ist dann die Arbeitsgruppe und die wird halt geleitet von Johannes Vogel. Und das fand ich auch ganz witzig, also den kenne ich ja, früher war der ja noch mein Bundesvorsitzender bei den jungen Liberalen vor 15 Jahren oder so. Und kenne ich halt auch schon eine Weile und hätte mir halt nie träumen lassen, dass ich mal hier im Bundestag in einer Arbeitsgruppe sitze, die von ihm geleitet wird. Und das war ein ganz entspannter, kollegialer Umgang und wurde ich als Neuling auch sehr gut aufgenommen. Und alle Fragen, die ich hatte oder so, konnte ich jederzeit hier schreien und so. Und bin auch froh, dass ich ein gutes Büroteam gefunden habe, relativ schnell, was auch bis heute so in der Form weiter besteht. Also da gab es keine Fluktuation oder dergleichen. Also hat alles wunderbar harmoniert. Was eben dann nicht stattgefunden hat, so das ganze ja politische Leben, was es ja schon auch ausmacht mit Netzwerken und noch Leute kennenlernen, so außerhalb dieser, sag ich mal, politischen Blase hier, dann eben von Verbänden, Wirtschaft und Organisationen. Das gab es ja quasi gar nicht. Das war halt schon schade dann, ja. Und ich habe früher während meines Studiums schon mal Praktikum hier gemacht bei der FDP-Fraktion. Das war 2006 und da eigentlich in den 4 Wochen habe ich eigentlich so mehr parlamentarisches Leben drumherum erlebt als hier in Corona-Lockdown, als wenn man dann selber Abgeordneter ist. Ja,
ja, das glaube ich. Geht es denn jetzt langsam wieder los mit Empfängen und so weiter oder ist es immer noch sehr, sehr beschränkt?
Es hat schon die ersten Veranstaltungen gegeben, wo es dann mal Einladung gab und aber jetzt natürlich so zum Legislaturwechsel dann und Sommerpause hat eben dann auch nicht mehr viel stattgefunden und ich nehme an, das wird dann so ab November alles wieder losgehen. Also man kriegt da schon die ersten Terminankündigungen und dergleichen, aber das wird mich ja dann eher weniger betreffen.
Das stimmt, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man selbst als Ex-MDW sozusagen bestimmt noch im Hinterkopf ist von einigen Leuten.
Ja, also würde mich jedenfalls freuen, wenn es so ist.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Okay, und du hast gesagt, du hast dein Büroteam relativ schnell zusammengestellt. Hast du denn alles neu ausgeschrieben oder konntest du Mitarbeiter aus den bisherigen bestehenden Büros übernehmen? Wie lief das?
Ich habe 2 aus einem bestehenden Büro übernommen und wollte auch, da ein Wechsel stattgefunden hatte. Und das hatte sich dann so ergeben. Ich hatte auch ausgeschrieben und einige haben sich dann schon einige beworben und ein paar habe ich mich dann getroffen zum persönlichen Gespräch, aber das hat am Ende da auch nicht so gepasst oder funktioniert. Und am Ende dann auch wieder durch Gespräche, quasi Mund-zu-Mund-Propaganda, die Leute, noch andere, aber es war mir auch klar, ein, zwei, die ich ohnehin kenne hier in Berlin, dass ich die einstelle und dass die bei mir anfangen. Und wie gesagt, so ansonsten teilweise genommen und eben durch andere und ja, quasi die dann empfohlen wurden, wo man sie getroffen hat, wo es dann gepasst hat und ja, und was auch ja im Nachhinein alles die richtige Entscheidung war, weil wie gesagt, es gab keine Fluktuation hier im Büro.
Das klingt gut.
Ist auch ja eher selten so im Bundestag, was ich halt so höre und mitbekomme. Ja,
ja, ich glaube tatsächlich, dass häufiger mal Mitarbeiter ja durchgewechselt werden und so. Ist wahrscheinlich auf der einen Seite nicht schlecht, aber auf der anderen Seite auch ein relativ unsicherer Arbeitsplatz, denke ich.
Also spätestens ja durch die Befristung alle 4 Jahre, ne, mit der Legislatur und nicht mal das, weil es kann ja auch passieren, dass eine Regierung nach 2 Jahren oder so auseinanderbricht und es gibt dann halt Neuwahlen und ja, je nachdem wie die Partei abschneidet, bei der man halt beschäftigt ist oder wo der Abgeordnete ist, bei dem man arbeitet, muss man dann halt ja sehen, wo man bleibt, ne, und ob es wieder reicht oder nicht. Ja.
Eben, ja. Und bei dir persönlich, haben wir ja schon gesagt, ist jetzt das große Finale. Du hast auch schon gesagt, du machst dann quasi weiter wie vorher, also was sind jetzt gerade so deine To-Dos? Was steht jetzt gerade an und wie geht's dann zeitnah für dich weiter?
Also jetzt gerade das Büro muss halt leergeräumt werden. Es war gerade heute auch die IT hier und hat schon die meisten Geräte eingesammelt und ja, müssen noch ein paar Akten durchgucken und was kann weg, wobei ich glaube, also das meiste kann weg oder wir sind als FDP auch eine digitale Partei oder sage ich eine digitale Fraktion mit Intranet, was wir viel genutzt haben. Und das ist eigentlich wenig so groß jetzt an Aktenbergen oder sowas gibt, ausgedruckt, was man nochmal durchgucken oder aufheben muss. Das meiste ist eben ohnehin digital gesichert. Ja, es müssen für die Mitarbeiter die ganzen Arbeitszeugnisse ausgestellt werden und am Ende dann auch ja die Schlüssel zurückgegeben werden, so als finaler Akt, dann wirklich als das letzte, die letzte Stufe. Und ansonsten eben packen, persönliche Dinge und nach Hause bringen. Und ja, das ist so im Großen und Ganzen quasi hier der ja, finale Akt hier.
Okay. Wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich hier und im Wahlkreis?
Ich habe hier 5. Davon sind aber 2 halt halbtags, dass sie sich halt eben ergänzen und 2 studentische Mitarbeiter. Richtige Vollzeit ist eigentlich so nur der Büroleiter und im Wahlkreis dann noch 2 Leute, ja.
Okay.
Einen eben als Wahlkreisbüroleiter und einer auch als studentischer Mitarbeiter. Ja.
Ja.
Quasi 7, aber nicht alle auch als volle Stellen. Ja.
Okay. Ja. Und wann fängst du dann wieder an, normal zu arbeiten, in Anführungszeichen?
Ich würde eigentlich sagen, dass ich immer normal arbeite und die ganze Zeit. Ich habe mir aber vorgenommen, dass ich nach dem Ausscheiden, also ich bin ja im Amt oder im Mandat bis zum Zusammentritt des neuen Bundestages.
Das heißt, bis zur konstituierenden Sitzung am 26.
Genau, 26.10.
Genau.
Und das heißt, mein Mandat geht bis zum 25.10. 24 Uhr.
Aha.
Und ja, danach eigentlich mal etwas Urlaub und etwas ausspannen und einfach mal nichts tun. Mhm. Und wenn das hier dann alles leergeräumt und über die Bühne ist und so, und weil auch den Wahlkampf, den man ja gemacht hat und was ja auch anstrengend ist, da über Wochen und in der ganzen Republik unterwegs zu sein, was für mich auch ja mal ein neues Gefühl war, dass man eben Bundespolitiker ist und aus ganz Deutschland so angefragt wird und nicht nur in seinem Wahlkreis quasi vor Ort oder so ein bisschen noch im Bezirk Wahlkampf gemacht hat, sondern eben wirklich so quer durchs Land gezogen ist und was ich aber auch gerne gemacht habe und auch Spaß gemacht hat. Und deswegen, wie gesagt, erstmal ein bisschen ausspannen, abschalten und ja, dann wieder in Kassel halt auch die Kommunalpolitik, die läuft ja weiter und eben ja mit der Firma dann wieder hochfahren, ja.
Okay. Urlaub hast du angesprochen. Ist da schon was geplant? Fährst du weg?
Ja, ich wollte nochmal nach Frankreich. Ne? Südfrankreich ein paar Tage, ja.
Schön. Kannst du Französisch?
Schon ein wenig. Auch ein bisschen eingerostet. Ich war vor 2 Jahren das letzte Mal in Frankreich. Mhm. Aber in der Regel so nach 2, 3 Tagen vor Ort komme ich wieder halbwegs rein. Also da ist schon sag ich mal, in der Lage bin, nur mit Französisch nicht zu verhungern. Ja.
Das ist sinnvoll.
Ja, und auch sonst beim Einkaufen oder Tanken oder irgendwas mich verständigen kann.
Ja, ja, weil Franzosen und Englisch ist ja immer so ein Ding. Es funktioniert ja, in der Regel nicht so
schon,
gut.
Die haben, ja, man ist halt ein sehr schönes Land mit den drei tollen Küsten oben im Norden, dann Atlantikküste auch und dann eben Mittelmeer.
Ja.
Und viele bleiben ja wirklich zum Urlaub auch im eigenen Land und alles. Aber ja, das heißt, so groß brauchen ja eigentlich gar nicht andere Sprachen. Und aber ja, also bisher bin ich immer gut klargekommen, zurechtgekommen. Mittlerweile gibt es halt ja auch tolle digitale Hilfsmittel, was ja wirklich, also großartig im Internet übersetzt wird und alles, aber ja, habe ich bisher jetzt noch nicht so groß Gebrauch gemacht und ja, später vielleicht im Dezember, ich wollte immer mal so zur Winterzeit auch nach Rom, also dass ich da vielleicht auch nochmal eine Woche hinfahre und dann, ja.
Okay.
Ich war auch gerade letzte Woche noch in Litauen, da hatte ich eine Einladung von der litauischen Botschaft hier in Berlin.
Ich glaube, das habe ich auf Instagram gesehen, kann das
ja,
sein?
Ja, kann sein. Und weil ich bin stellvertretender Vorsitzender der deutsch-baltischen Parlamentariergruppe.
Cool.
Und die hat mich halt eingeladen da, die hat eine Sicherheitskonferenz in Vilnius und ja, habe ich mir halt auch gedacht, die also schätzen ja unser Land auch sehr und sind ja sehr freundschaftlich verbunden und ich hatte über die Parlamentariergruppe auch sehr guten Kontakt mit den Botschaften, sowohl in Litauen als auch Estland und Lettland. Und wenn die einen dann schon einladen, eben, ja, dann nehme ich also die Einladung auch wahr und bin halt hingereist und war da die 4-5 Tage und war auch sehr interessant, und das nochmal so mitzukriegen. Und dann auch den deutschen Botschafter vor Ort noch besucht und Gespräch und Austausch. Ja, und dann ging es letzten Samstag wieder zurück und seitdem hier, also gut, 2 Tage auch wieder Kassel, weil ich selber noch Kreisvorstand hatte wieder und den Stammtisch und da so als Wahlnachlese mit den Mitgliedern vor Ort halt in Kassel. Und ja, dann jetzt wieder hier. Ja. Und morgen geht's wieder nach Kassel und dann Samstag auch wieder hierher und dann wird hier weiter geräumt. Ja.
Okay. Welche Sprachen sprichst du alles?
Ja, neben Deutsch noch Englisch und Französisch. Ein bisschen Italienisch kriege ich auch noch hin. Und in der Schule hatte ich früher Latein. Ja.
Okay.
Und da muss ich halt feststellen, also ist eigentlich Latein auch eine schöne Basis, weil die ganzen romanischen Sprachen, ja, Italienisch, Französisch, Spanisch und so ja auch ein Stück weit darauf aufbauen und teilweise ähnliche Worte. Und ja, ist das eigentlich ganz praktisch, habe ich so festgestellt, ja.
Ja, durchaus. Also schadet nicht, da so eine Basis zu haben.
Da kommt man so halt nicht weiter irgendwie mit Sprechen, aber...
Nee, aber man hat zumindest ein besseres Grundverständnis.
Ja.
Okay.
Und auch einfach schön zum Lernen nochmal, so fand ich damals jedenfalls in der Schule mit der ganzen Grammatik und hin und her und alles. Also schon schönes ja, Basisgerüst.
Sehr gut. Jetzt hast du Parlamentariergruppen angesprochen. Wie bist du da stellvertretender Vorsitzender geworden und wie bist du überhaupt in der Gruppe gelandet?
Das war bei der Stefan Ruppert, für den ich nachgerutscht bin. Der war da stellvertretender Vorsitzender.
Mhm.
Und das entscheidet halt am Ende die Fraktion, wer in den Vorstand dieser Gruppen geht. Also jeder Abgeordnete kann in bis zu 3 Parlamentariergruppen gehen. Gibt auch die deutsch-französische, deutsch-britische, deutsch-amerikanische. Und ja, ich wurde halt gefragt und habe halt gesagt, ja, das interessiert mich, also weil gerade die Länder ja auch in Sachen Digitalisierung und so uns ja meilenweit voraus sind und ich mich jetzt auch selber vor Ort von überzeugen konnte. Und habe ich halt gesagt, mache ich gerne und war auch ein Glücksgriff, muss ich sagen, weil auch die Gruppe mit eigentlich so am aktivsten war, trotz Lockdown und so. Also es gab immer regelmäßige Treffen und eben Austausch mit den verschiedenen Botschaftern und so. Und gerade in Litauen hat auch der Botschafter einmal gewechselt und so. Und dann hat man den Alten verabschiedet und auch den Neuen kennengelernt. Und war sehr spannend alles, muss ich sagen. Und ansonsten die beiden anderen Gruppen, wo ich reingegangen bin, ist einmal die deutsch-britische, weil ich mag halt auch Großbritannien und England. Und aber auch wegen der Brexit-Geschichte. Ich finde es halt wichtig, dass wir da als Deutschland nicht den Anschluss verlieren, also dass wir weiterhin so den Kontakt halten und suchen sollten.
Ja.
Und dann ist es halt für mich als hessischer Abgeordneter, sage ich mal, mit dem Finanzplatz Frankfurt auch nicht uninteressant, wegen ja Börse London, Börse Frankfurt. Und dachte ich halt so, dass man da eben Schnittstellen hat oder ein bisschen auch, sag ich mal, Kommunikation betreiben kann. Aber die Gruppe hat leider ja auch nicht groß stattgefunden, während Corona und Lockdown. Und die andere Gruppe ist dann die deutsch-russische. Und weil ich das halt auch spannend finde, weil ich meine, Russland ist ja auch nicht ganz unproblematisch, aber Russland ist am Ende halt auch noch eine Supermacht und ein riesiges Land, einfach zu groß, als dass man es ignorieren könnte. Und ich finde, auch da muss man halt im Austausch bleiben, also oder muss die deutsche Politik im Austausch bleiben. Gerade weil ich mir da wünschen würde, dass die deutsche Politik so ein Stück weit Vermittlerrolle einnimmt. Also wie früher, so zu Zeiten vom Kalten Krieg, waren wir ja auch direkt an einer Nahtstelle zwischen Ost und West. Und wir sitzen ja eigentlich immer noch in der Mitte, ja, und müssten da eigentlich meiner Meinung nach viel mehr intensiver tätig werden. Und ja, deswegen, wie gesagt, habe ich mich auch für die Gruppe entschieden. Und auch weil es noch in Kassel, also in meinem Wahlkreis, gibt es noch einige Firmen, die teilweise Weltmarktführer sind und die auch Werke in Russland haben, also auch da ein gewisser Bezug zu meinem Wahlkreis. Und deswegen, wie gesagt, diese drei Gruppen, dann sind es die halt geworden, ja. Aber die einzige, wo wirklich was groß stattgefunden hat, war eben die deutsch-baltische, ja.
War das so deine Hauptgruppe, auf die du dich von vornherein auch so ein bisschen eher fokussiert hast? Oder warst du bei allen dreien eigentlich grundsätzlich so mit dem gleichen, weiß nicht, Schwerpunkt? Also nicht Schwerpunkt, aber weißt du, also hast du die alle so gleichwertig angesehen oder hat sich das jetzt durch den Lockdown eher ergeben?
Ja, also ich hatte schon die Hoffnung, dass auch deutsch-britisch und deutsch-russisch eben viel passiert, oder hätte mir das eben sehr spannend vorgestellt mit dem Austausch zwischen diesen Ländern. Also mir waren eigentlich alle drei Gruppen gleich wichtig und finde auch eigentlich alle drei gleich interessant. Die Baltische hatte eben nochmal so das herausgehoben, dass ich da eben der stellvertretende Vorsitzende war, weil man dadurch nochmal mehr eingebunden ist und mehr mitbekommt und das Ganze halt, ja. Und deswegen, ja, kann ich es in den anderen beiden Gruppen eigentlich gar nichts groß sagen. Ja, außer dass ich halt in der britischen Botschaft war, so eine Art Antrittsbesuch zur Vorstellung und habe den stellvertretenden Botschafter da getroffen und zum Austausch. Und ja, das war's dann ansonsten, ja, leider.
Ja, cool. Hast du schon den neuen James Bond gesehen?
Leider noch nicht. ja, schiebe ich da noch vor mir her und muss ich unbedingt mal machen. Ja. Mhm. Ich bin großer James Bond Film und ich konnte sie auch chronologisch, glaube ich, aufzählen. Ob ich das jetzt noch kann, weiß ich gar nicht, aber könnte noch klappen. Also ich kenne viele davon in- und auswendig und ja, also schon immer großer Bond-Fan gewesen und deswegen wurmt es mich so ein bisschen auch, dass ich es noch nicht geschafft habe, weil der die Premiere in Deutschland war ja, glaube ich, da war ich in Litauen letzte Woche, war das?
Vorletzte, glaube ich schon, aber
ich glaube, ich habe es noch nicht geschafft, weil ich auch noch unterwegs war und dann eben ging es dann Litauen und ja, muss ich unbedingt noch machen jedenfalls, also steht auch dick auf der Agenda, ja.
Ja, ist auch empfehlenswert.
Ich wollte gerade fragen, hast du ihn schon gesehen?
Ja.
Ja. Ja. Und hab ja gehört, man sollte ja auch die vorigen Filme gesehen haben, so ein Stück weit, um das zusammenstricken zu können. Ne?
Also ich habe tatsächlich, glaube ich, nur die Daniel Craig-Filme gesehen, aber die zumindest sollte man gesehen haben, damit man sich die Kontexte erschließen kann.
Dann müssten wir gleich noch hier DVD mit den alten Filmen einlegen.
Ja, Bildungsfernsehen, ne?
Ja. Also ja, die habe ich auch alle gesehen und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich im ersten Film mit Daniel Craig im Kino war und was es damals ja auch Kritik gab, schon allein schon ein blonder Bond und so, was aber ja ein Stück weit lächerlich war, weil Roger Moore war eigentlich auch so ein bisschen braun-blond. Und ja, das ist gab es im Vorfeld ja riesen Tara, aber das hat sich dann auch gelegt und ja, wie eigentlich bei allen Bonds vorher, so jetzt, wenn er geht, dann wird so ein Stück hinterher getrauert. Ja. Und vorher die einzigen beiden, die da so ein bisschen außen vor sind, ist ja der George Lazenby, der war nur ein einziges Mal.
Ich wollte gerade sagen, der sagt mir nämlich noch nicht mal was.
In den 60ern, also Sean Connery hatte 5 Filme gemacht und dann kam der George Lazenby bei einem Film und wurde dann aber wieder ausgetauscht und dann hat Sean Connery nochmal einen gemacht. Und dann kam ja Roger Moore und nach Roger Moore kam Timothy Dalton, der hat auch noch 2 gemacht. Mhm. Und dann Pierce Brosnan und dann Daniel Craig, ja.
Ah ja. Und glaubst du, der nächste Bond ist eine Frau? Glaubst du, das kann funktionieren?
Das ist jetzt, funktionieren, ja. Also, warum nicht, ja? Also, ich meine, das ist ja nur am Ende, wie sagt man, Zeiten ändern sich und Filme und Genre ändert sich. Ist am Ende, also, es funktioniert, wenn es beim Publikum ankommt, wie das halt in der Filmbranche ist. Das ist ja auch nicht anders wie in der Politik, wo quasi die Wähler das Publikum sind und wenn sie einen wählen, dann hat es funktioniert und wenn nicht, dann hat es nicht funktioniert. Und bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob das aus dem Film ja jetzt schon so ein Stück weit hervorgeht oder so. Also da bin ich ja schon noch auch neugierig.
Wir spoilern hier nichts.
Ja, nee, das hätte ich jetzt auch nicht erwartet und wäre auch nicht in Ordnung, weil man will ja selber noch die Spannung haben.
Richtig.
Und also ich bin gespannt auf den Film und was danach dann halt kommt. Ja.
Ja, okay. Ja, ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Wirst du den Film dann in Kassel gucken?
Das ist auch noch eine gute Frage, weil ich muss mal gucken, mit wem ich reingehe, also oder wer ihn noch nicht gesehen hat.
Und ja, richtig. Auch,
mit will und ob es halt Kassel oder Berlin. Traditionell eigentlich, also Kassel hat ein sehr schönes Kino, was auch während Corona nochmal umgebaut wurde mit neuen Hightech-Stühlen und so weiter. Und ich war ja auch das letzte Mal, ich glaube 2019 im Kino und deswegen eigentlich schon gern dann auch in Kassel mal wieder so, ja, also das Back to the Roots quasi, so das alte Kino, wo man schon immer die Jahre hin ist und sich halt auch mal die neue Einrichtung und so alles angucken. Ja.
Welches Kino ist das?
Das ist der Filmpalast in Kassel, heißt er.
Ah ja, okay. Und das ist schön.
Also auch privat betrieben und keins von den großen Ketten oder so. Und es war schon immer, es gab einmal das, wie hieß es denn zuerst, Cineplex oder was? Diese eine Kette, die haben so großen, das war jetzt der Uferpalast, das hieß früher Ufer, war diese Kette, Kinokette. Und jetzt heißt es Cineplex, ja, diese deutschlandweite Kette. Mhm. Und danach kam eben das andere privat finanziert, auch schon so ein großes, Kinokomplex mit mehreren Sälen und allem. Aber halt, man merkt einfach, also finde ich dadurch, dass es in privater Hand ist, einfach so ein Stück liebevoller geführt und alles. Also und ja, deswegen, also gehe ich da auch gerne hin und unterstütze das, sage ich mal so, offen als jetzt in irgendwelche Ketten oder so. Ja.
Ja. Es geht. Oh Gott.
Ja, die Räume hier sind leider sehr hellhörig. Das ist auch manchmal, wenn eine Tür woanders zuschlägt, dann vibrieren hier alle Türen. Ja.
Eben, das war auch ein anständiges Zuschlagen.
Ja.
Im Kino Popcorn oder Chips?
Popcorn.
Süß oder salzig?
Süß.
Gut, richtige Antwort. Ja. Nee, ich kenne das halt aus meiner Heimat auch. Ich komme aus Nordheim, das kennst du bestimmt.
Ja.
Genau.
Kommt ja auch der Kollege Konstantin Kuhle her.
Genau.
Ich ja sehr schätze.
Ja. Ist auch einfach, ja, guter Ort, um daher zu kommen und uns dann nach Berlin zu schaffen.
Ja.
Genau. Nee, und da haben wir aber auch ein sehr schönes Kino, ist die Neue Schauburg, nämlich das weltbeste Popcorn mit Zimt und das dann so lecker karamellisiert. Und das ist halt auch privat. Und wenn ich die Möglichkeit habe, da einen Film zu gucken, dann mache ich das dort. Es ist tatsächlich sogar auch günstiger als bei so einer großen Kette und es ist einfach netter. Mhm. Also ich bin da ganz bei dir.
Ja. Popcorn mit Zimt, ja, das klingt auch interessant. Also muss ich im Zweifel mal zu Hause probieren, weil im Kino in Kassel jedenfalls bisher gab es das nicht. Aber haben sie ja vielleicht auch eingeführt, aber Nordheim ist ja nicht weit von Kassel.
Eben, kannst ja einfach mal nach Nordheim kommen. Ich würde jetzt gerne sagen, es ist sehenswert, aber...
ich kenne ja Nordheim, also ich habe ja eben in Göttingen studiert und Nordheim war nicht weit und bin, ja... Ich weiß nicht, wie oft ich auch schon die Autobahn und die Eisenbahnstrecke oder Nordheim vorbei und es hat damals einer, auch ein Freund von der Uni, der hat eben in Nordheim gewohnt und ist immer gependelt und hatte den da auch mal besucht und waren da abends unterwegs, aber jetzt...
Warte mal, abends halt, unterwegs in Nordheim, das ging mal?
Ja, ich weiß ja, frage mich nicht, wie die Läden jetzt hießen, also unterwegs im Sinne von, wir waren essen und ja, noch was trinken.
Eben, genau.
Aber ja, also deswegen auch schon mal da gewesen, aber ist auch schon eine Weile her.
Ja, naja, ich glaube, so viel verpasst hast du da auch wirklich nicht. Ja. Okay, und Kassel, was findest du da schön, was stört dich und was würdest du gerne verändern? Wo hast du Verbesserungsvorschläge?
Ja, wie viele Stunden haben wir noch Zeit jetzt?
Och, ich habe Zeit, das hängt an dir.
Also Kassel, ich finde zum einen schön, also es ist diese zentrale Lage in Deutschland, dass man hier auch gut angebunden ist und eigentlich so, egal wo man hin will, in Deutschland ist eigentlich alles ungefähr gleich weit weg. Ein bisschen vermisse ich halt so eine Flughafenanbindung, sage ich mal, mit Linienflügen, festen Flügen. Wir haben zwar seit einigen Jahren einen Flughafen,
der Kassel-Calden.
Kassel-Calden, ja. Oder jetzt Kassel Airport, wie er ja heißt,
ach so,
seit einigen Jahren.
Okay.
Der ja von vielen stark kritisiert wird, sich aber die letzten Jahre doch auch gut entwickelt hat, dann aber leider auch unter Corona zu leiden hatte. Und der aber jetzt auch gerade wieder hochfährt und ich glaube 15, 16 Reiseziele anbietet, also Mallorca, Kanarische Inseln, Griechenland, auch so Nordafrika, Tunesien, Marokko, so die Staaten, aber sind eben nicht so die Flüge, sag ich mal so, für einen Städteurlaub jetzt irgendwie mal nach Paris oder London oder irgendwas. Das ist dann schon also schöner, wenn man so in Berlin oder Frankfurt quasi wohnt, wobei der Berliner Flughafen ist ja auch gerade wieder ein Trauerspiel hier so zur aktuellen Lage. Nein, aber Kassel so die zentrale Lage. Und dann finde ich es eigentlich so von der Größe genau richtig, so mit 200.000 Einwohnern. Es hat auch sehr viel Grün, Grünanlagen. Also in der Mitte haben wir eine schöne Karlsaue, die von einem früheren Landgrafen angelegt wurde. Und man merkt halt, also dass auch die Kurfürsten da gesessen haben. War ja früher die Hauptstadt vom Kurfürstentum Hessen-Kassel. Und haben Europas größten Bergpark, der auch UNESCO-Weltkulturerbe ist mit dem Herkules. Und unser Wahrzeichen, was man schon von der Ferne sieht, wenn man mit dem Auto nach Kassel kommt. Und wie gesagt, UNESCO-Weltkulturerbe mit den Wasserkünsten. Sehr viel an Kultur, Kunst, Museen zu bieten. Also teilweise einzigartige Museumsdichte. Sofern man sich eben dafür interessiert oder das mag.
Die Documenta.
Documenta alle 5 Jahre, weltweit größte, bedeutendste Ausstellung für moderne Kunst, die nächstes Jahr auch wieder stattfindet und vom Bundespräsidenten eröffnet wird dann.
Ach, cool.
Ja. Und ja, also wie gesagt, so von der Größe und Gesamteindruck halt und auch abends was los und so, also man kann mal so daneben ausgehen und alles.
Aber wo denn? Es gibt doch eigentlich nur diese eine Straße da in der Innenstadt.
Die Friedrich-Ebert-Straße, die Fes.
Heißt sie die Fritze?
Die Fritze, die Partymeile, ja.
Ja. Gibt's da groß noch was? Weil das ist das Einzige, was ich immer höre.
Ja, es gibt noch also ein, zwei, sag ich mal, Diskotheken, die noch woanders sind in der Stadt und gibt auch noch andere Bars und dergleichen. Also das ist jetzt nicht nur auf die Fritze konzentriert, ja. Also wobei da schon eben mit am meisten los ist, ja. Mhm. Was gefällt mir nicht an Kassel, würde ich ja eigentlich sagen, so die aktuelle Stadtregierung halt so und so ein bisschen immer noch so verschlafener Dornröschenschlaf, also dass Kassel eigentlich so hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt und ja, das ist, also bisher war immer Rot-Grün, jetzt ist grün-rote Regierung und nachdem die Grünen bei der Kommunalwahl stärkste Kraft geworden sind und Verkehrspolitik, es wird ja dann immer von gesprochen, Verkehrswende und alles, wo ich aber sage, oder auch wir als FDP, man kann auch, sag ich mal, andere Verkehrsteilnehmer oder andere Verkehrsarten attraktiver machen, ohne jetzt Autofahren oder Individualverkehr unattraktiv zu machen, weil steigt halt niemand von Auto auf Bus und Bahn oder Fahrrad um, nur weil man das Autofahren unattraktiv macht, sondern das andere muss eben attraktiver werden. Ja, und ja. Damit die Leute quasi auch sehen, okay, da ist ein Mehrwert und das lohnt sich und so weiter. Und da ist ja die Kasseler Kommunalpolitik so wahnsinnig provinziell und ideologisch, ja, leider.
Okay. Habt ihr in Kassel eigentlich ein erhöhtes Kriminalitätsproblem?
So viel ich weiß nicht, nein. Also okay. Spitzenreiter in Hessen ist immer noch Frankfurt.
Ja, gut.
Ich glaube, Frankfurt auch deutschlandweit ist da gut dabei. Also
Bahnhofsviertel da, ne?
Ja, also aber überhaupt für Frankfurt. Also ja. Das ist die Kasseler oder nordhessische Kriminalitätsstatistik. Kommt ja im Frühjahr raus. Warum kam die jetzt? Im Februar, März? Ich glaube, das war relativ neutral. Ja.
Okay. Ja, gut.
Wieso? Wie kommst du da raus?
Meine beste Freundin, Grüße gehen an Hanna, wohnt da nämlich und hat erzählt, da ist wohl häufiger mal was los, vor allem am Stern.
Also, am Stern gab es schon die eine oder andere Schießerei, ja.
Mhm.
Aber da hat Kassel jetzt kein Monopol drauf. Also das kriegt man ja auch aus anderen Städten mit.
Und, ja, das ist richtig.
Weitaus häufiger, ja. Ja. Und ja, also Stern ist in der Tat eine schwierige Ecke, so auch mit Drogen teilweise und allem, ja.
Mhm.
Aber das, ja, gibt's andere Städte, die da, glaube ich, weitaus mehr ausschlagen.
Okay, ja gut, das ist halt nur was ich so mitbekommen habe, deshalb kam ich da jetzt drauf.
Aber du warst auch schon mal in Kassel, oder?
Ja, auch schon ein paar Mal. Also früher irgendwie so Familienausflüge am Samstag oder so.
Und wenn in Niedersachsen Feiertag ist oder so.
Das gibt's ja eigentlich immer nur umgekehrt. Die Hessen haben ja mehr Feiertage als die Niedersachsen und kommen dann immer rüber nach Niedersachsen.
Aber ihr habt doch in Niedersachsen Pfingsten oder was? Oder,
ja, ich glaube schon.
Gibt's, glaube ich, auch irgendeinen Feiertag bei euch? Oder? Der ist bei uns in Hessen keiner.
Okay, das weiß ich nicht. Kann gut möglich sein, aber ich bin, glaube ich, dafür schon zu lange raus aus der Schule, jetzt, dass ich mich daran erinnere. Genau, naja, okay. Was machst denn du so in deiner Freizeit eigentlich?
Freizeit, ja, wenn ich welche habe.
Gut, falsche Frage, I guess.
Also, ich lese ganz gerne oder versuche es noch neben dem, was man eben politisch alles lesen muss, auch nochmal irgendwie andere Sachen zu lesen.
Mhm.
Ja, also kochen mal mit Freunden oder so zum Grillen treffen, also alles eigentlich, was kulinarisch zu tun hat und wie gesagt, nicht nur selber essen, sondern eben auch kochen oder so, ist ganz nett. Dann ja, interessiere ich mich eigentlich für alles so, was mit ja, Fortbewegungstechnik zu tun, also durch Autos, Schiffe, Eisenbahn, also gerade ältere halt, also alte Autos, finde ich sehr interessant, faszinierend und dafür kann ich mich begeistern. Ansonsten auch gerne halt reisen unterwegs, sofern es halt die Zeit zulässt, was ja, ja zuletzt auch weniger möglich war, aber ich ja schon gesagt habe, dass ich es nachholen werde. Sport habe ich eigentlich immer gerne gemacht, also früher Rudern, weil Kassel so Stadt am Fluss.
Fulda,
ja. Und ich finde es immer schade, dass das vielen Menschen so gar nicht irgendwie bewusst ist, die in Kassel wohnen, dass es eigentlich eine Stadt am Wasser ist, am Fluss. Und habe halt früher in der Schule schon gerudert und danach immer mal ein bisschen. Ist aber alles ziemlich eingeschlafen, also auch sonst Fitnessstudio, ja, wo es mir eigentlich immer wichtig war, so sich fit zu halten, fit zu bleiben. Ja, seitdem ich kommunales Mandat habe, im Stadtparlament sitze, das ist seit 2016, das ist auch stark zurückgegangen, weil da die Kommunalpolitik sind auch 20, 30 Stunden die Woche oder so, die man mal aufwenden muss. Und das sind eigentlich so die Stunden, die mir dann für Sport fehlen. Und ich wirklich merke, man muss eigentlich so direkt in den Kalender einplanen.
Mhm.
Und ja, was eigentlich so übrig geblieben ist vom Sport, ja, im Urlaub tauchen. Ich tauche halt sehr gerne. Und ansonsten, ja, mit Mountainbike oder so halt im Landkreis Kassel so ein bisschen über die Felder fahren und Stock und Stein oder auch so richtig mal durch Dreck und Schlamm und alles. Ja. Das macht mir da auch Spaß, ja. Und ja, ansonsten interessiere ich mich für Geschichte, also auch alles, was mit Geschichte irgendwie zu tun hat, so, also von Museen angucken, Sehenswürdigkeiten und eben auch Bücher über Geschichte. Und ja, sonst Kino gehe ich halt auch gerne, ja. Aber das war die letzten anderthalb Jahre auch nicht möglich. Also es
Naja, aber dann hast du ja jetzt hoffentlich bald wieder ein bisschen mehr Zeit.
Und ja, also ich wäre natürlich auch gern weiterhin hier.
Das glaube ich dir,
und, würde ich dafür andere Einschränkungen in Kauf nehmen, aber es ist halt, wie es ist. Und ja, immer, sagen wir mal, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere irgendwo halt auf. Ja.
Eben. Könntest du dir vorstellen, irgendwie in 4 Jahren oder so nochmal anzutreten?
Also, ich bin ja erstmal gespannt, welche Regierung wir bekommen werden. Mhm. Und momentan sieht ja schon vieles nach einer Ampel aus. Und da muss man halt dann gucken, ja, am Ende, wie die Performance ist der FDP. Und ist ja, also, was ich so mitbekomme, sind wir da schon als FDP sehr professionell unterwegs und auch die Verschwiegenheit, also das wenig nach außen, also eigentlich gar nichts nach außen dringt, was glaube ich auch von den Bürgern honoriert wird, von den Journalisten eher gehasst, also das kriege ich so teilweise schon mit, dass sie so richtig am Kochen sind und von wegen, ja, sie wissen ja gar nichts und alles, ja. Und überhaupt, die FDP ist aber Journalisten jetzt auch nicht so wohl gelitten, ja, dass sie jetzt ausgerechnet so vom quasi Wohl und Wehe der FDP abhängig sind, ob sie was erfahren oder nicht, ist mal ganz interessant. Aber am Ende, ich meine, ist halt eine Ampel, ja, mit FDP und dann zwei eher linken Kräften. Ich finde es auch interessant, dass ja gerade in Mecklenburg-Vorpommern die SPD gesagt hat, sie will mit den Linken eine Koalition jetzt eingehen. Berlin hier im Bundesland ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob die schon entschieden haben oder ob das noch offen ist, ob Ampel oder mit den Linken.
Ich weiß es auch nicht,
Aber vielleicht muss die Wahl hier in Berlin ja auch nochmal wiederholt werden. Also da habe ich heute auch mitbekommen, dass der
Landes... War dezent chaotisch.
Ja, dass der Landeswahlleiter da wohl auch Beschwerde einlegen wird. Mhm. Also das Bundesland Berlin ist wirklich sowas von verloren, so ein failed state. Das ist schon bitter, also vor allem gerade bei dem Grundpfeiler also des ganzen Systems, also die Demokratie, ja, wenn nicht mal mehr das funktioniert, dann wird es wirklich schon verdammt kritisch.
Ja.
Und ja, wie gesagt, mit den beiden also Bundesländern, zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern oder wenn es in Berlin dann auch eben Rot und Rot-Rot gibt, SPD und Linke, sind das ja auch Stimmen, die im Bundesrat fehlen. Also die könnten ja genauso gut eine Ampel machen, um mal halt die Ampel im Bundesrat zu stärken, weil vieles muss ja dann auch eben in den nächsten Jahren durch den Bundesrat und dann eine Mehrheit kriegen. Das finde ich schon interessant, also dass da die SPD dann doch eher da auf andere setzt und so und nicht dafür sorgt, dass eine potenzielle neue Regierungskoalition auch eine Mehrheit im Bundesrat oder ein stärkeres Gewicht im Bundesrat bekommt. Und ja, da war ja auch die Frage jetzt mit der Sitzordnung im Bundestag, dass die FDP gerne ja in der Mitte sitzen möchte künftig.
Und nicht mehr neben der AfD, ne?
Genau, ja. Und dass dann eben AfD, dann die CDU, dann wir. Mhm. Da gab es den Vorältestenrat, der sowas ja entscheidet oder schon mal vorfestlegt und mit Tagesordnung alles. Mhm. Und da ist ja SPD und Grüne auch nicht der FDP beigesprungen, was wir hätten tun können. Fand ich dann auch interessant. Und ja, also würde die Frage einfach stellen, was handeln wir aus bei der Koalition, was kriegen wir, was müssen wir mittragen und am Ende, wie wird die Performance sein? Und davon wird ja vieles abhängen in 4 Jahren. Und also ich kann es nicht ausschließen, dass ich da vielleicht wieder antrete und kandidiere. Aber zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich also relativ entspannt und erstmal andere Dinge, auf die ich mich dann noch konzentriere.
Das klingt doch gut und du bleibst der Politik ja nicht fern, wenn du in Kassel weiterbleibst.
Richtig, ja. Also da die Kommunalpolitik, da bin ich ja gerade auf 5 Jahre wieder gewählt. Also die nächste Kommunalwahl in Hessen ist ja nach der nächsten Bundestagswahl. Hm. Also insofern, ja.
Hast du da erstmal gut zu tun.
Ja, also ist jedenfalls eine Weile. Wobei ich auch sagen muss, also das finde ich auch interessant, oder was man so realisiert hat. Seitdem ich 2016 im Stadtparlament sitze, geht die Zeit irgendwie noch schneller rum. Mhm. Also zum einen fand ich immer, je älter man wird oder mit zunehmendem Alter, werden die Jahre auch irgendwie schneller, kürzer?
Absolut, kann ich nur bestätigen. Naja, also
in deinem Alter ist auch...
Nee, aber jetzt schon.
Das ist aber Jammern auf hohem Niveau.
Vielleicht macht es einfach das politische Berlin, da altert man sowieso
ja, 10 Jahre. Ja, das ist ein Zeitraffer, aber nein, das ist so. Ja, und aber wenn man eben Mandat hat, fliegt die Zeit noch schneller um. Also es kommt mir wie gestern vor, dass 2016 war die Kommunalwahl und jetzt sind da halt schon 5 Jahre rum und jetzt ist eigentlich schon das 6. Jahr wieder rum. Mhm. Ja, weil im März sind es schon wieder 6 Jahre und dann sind nur 4 Jahre übrig. Und ja, jetzt war gerade die Bundestagswahl, aber eigentlich sind ja 2 Jahre oder was werden gearbeitet und im 3. Jahr geht es schon um die nächsten Kandidaturenaufstellungen. Mhm. Und im 4. Jahr ist Wahlkampf. Mhm. Also das ist und dann bin ich dann schon Mitte 40. Und ja. Mal gucken dann, was man dann so macht bis dahin. Ja,
ja, ich glaube, du kriegst die Zeit schon gut rum.
Das denke ich auch, ja. Also vor allem, ich meine, so nach 23 Jahren ehrenamtlicher Politik und jetzt eben 1,5 Jahre mal hier in Berlin hauptamtlich, ja, habe ich mir auch gesagt, so einfach so jetzt in den 40ern dann auch mal ein bisschen weniger oder auch kürzer treten da, weil ich eigentlich schon immer, weil ich es sehr gerne auch mache, mich mit Politik beschäftige, auch ehrenamtlich immer, hat mich das sehr begeistert und dass da eben viele Stunden für draufgegangen sind und ja, aber jetzt auch mal so ein bisschen eben andere Prioritäten und ein bisschen mehr, ja, wie soll man auch sagen, Work-Life-Balance etwas verbessern.
Ja, ich glaube, die ist grundsätzlich immer ausbaufähig, wenn man sich hier in Berlin mit dem politischen Betrieb umtreibt.
Ja, das sicherlich. Und man sieht ja auch, also der ein oder andere, sag ich mal, dem tat es gesundheitlich ja nicht unbedingt gut oder so hier. Ne? Ja, das Ganze. Und das ja teilweise schon auch in jungen Jahren. Ne?
Ja, eben. Deshalb.
Und ja. Aber naja, wie gesagt, mal schauen. Was die nächste Regierung wird und wie es dann noch weitergeht, ja.
Eben, es bleibt spannend. Du tippst also aber auch auf die Ampel.
Halte ich von allen Variationen aktuell für am wahrscheinlichsten, ja. Das ist und also die Union, was die halt auch für ein Bild abgibt, leider. Und ich glaube, es hat auch irgendwie keiner aktuell Lust auf Markus Söder, den irgendwie am Tisch sitzen zu haben. Also was ich so höre. Und ich finde es auch ein bisschen lustig, wenn jetzt immer so von einer Dreierkonstellation gesprochen wird, mit SPD, Grünen und FDP. Ich meine, vorher, die letzten Jahre, war es CDU, CSU und SPD, also eigentlich auch Dreierkonstellation. Ja. Und so gesehen wäre Jamaika eigentlich ein Viererbündnis mit CDU, CSU, Grünen und FDP. Mhm. Und wer eigentlich die CSU mit am Kabinettstisch sitzen hat, der braucht keine Opposition mehr. Also das erledigen die ja noch gleich mit von München.
Ja, eben.
Genau. Habe ich immer so den Eindruck, ja. Und das war ja bis früher schon diese Fäden zwischen Franz Josef Strauß und Helmut Kohl, ja, und bis hin zu Abspaltungsüberlegungen und so. Und ja, deswegen, also Jamaika, schwierig. Ich meine, es müssten am Ende auch, entweder sagt die FDP zur Ampel nein oder die Grünen, weil es mit der FDP nicht geht. Mhm. Halte ich auch für unwahrscheinlich, weil die logische Konsequenz für die Grünen wäre, wenn sie regieren wollen, müssen sie eben in Jamaika mit der Union.
Und ich glaube, da sind sie dann am Ende bestimmt noch unglücklicher mit.
Ja. Und am Ende kann dann die SPD auch eine GroKo machen, halt als mit dem Kanzleramt dann. Und ich glaube, dann würde sie für die SPD oder für viele in der SPD die GroKo den Schrecken verlieren, wenn die SPD halt das Kanzleramt bekommt. Ja? Mhm. Und die Mehrheit wäre halt auch da. Und das ist natürlich auch ein gewisses, sag ich mal, wie soll ich sagen, Druckmittel gegenüber Grünen und FDP. Von wegen, wenn ihr es nicht wollt oder ihr euch da zu blöd anstellt, dann machen wir mit der CDU halt eben wieder eine GroKo. Ja. Mhm. Und dann gucken FDP und Grüne beide in die Röhre.
Eben. Aber theoretisch könnte es passieren, oder?
Theoretisch, auch praktisch könnte es passieren. Also. Ja. Aber wie gesagt, würde ich auch für sehr gering einschätzen. Die, weil SPD, Grüne wollen eh miteinander und ich glaube, die sind sich auch sehr schnell einig oder sind sich schon einig. Mhm. Aber ich bin guter Dinge, dass wir da genügend Leute haben, die da top vorbereitet drauf sind. Auch für die ganzen Themen, die verhandelt werden, die anstehen, auch die, die kritisch sind insbesondere. Und dass am Ende dann ein gutes Ergebnis bei rausgeholt wird. Ja. Ja. wie es dann eben umgesetzt wird. Und weil nach ein, zwei Jahren hat man ja so auch so einen Koalitionsvertrag abgearbeitet. Und dann wird ja nur noch reagiert auf das aktuelle Regierungsgeschehen, was so passiert und was über einen hereinbricht. Ja, also kann ja in den nächsten Jahren sonst was passieren, so wie Corona vor zwei Jahren hat sich ja auch keiner träumen lassen oder mal Finanzkrise oder sonst was. Und ja, vor allem wird es halt auch genügend aufzuräumen geben nach Corona.
Ja, ja, also nie gab es mehr zu tun, ne?
Richtig, ja, unser schöner Slogan von der Wahl,
ja. Okay, ich wollte dich auch noch nach der Kunst in deinem Büro fragen. Wie läuft das mit Kunst im Bundestag? Wie bist du zu deinen Kunstwerken hier gekommen? Und haben die für dich eine persönliche Bedeutung oder fandst du die einfach schön?
Also als Abgeordneter darf man sich bei der Kunstsammlung vom Bundestag Kunstwerke aussuchen, bis zu 4 Stück.
Mhm.
Und ja, ich hatte da mal auch vorbeigeschaut und ich fand schon interessant, also was da so teilweise hängt und was, ja, da gibt's ja so eine Ankaufkommission, wo verschiedene Abgeordneten aus allen Fraktionen dabei sind, was diese Kommission anscheinend denkt, was irgendwie so kunstwürdig ist oder was angeschafft werden müsste, also von so sogar kleine Hirschgeweihe oder irgendwas wie in einer Jagdstube.
Okay.
Und da frage ich mich, also hängt sich wahrscheinlich so die CSU noch ins Büro.
Ja. Ich würde es nicht ausschließen.
Ja. Oder auch großes Porträt von Konrad Adenauer. Ja, ich meine, da würde ich mir jetzt nicht unbedingt in ein FDP-Büro hängen.
Ich wollte gerade sagen, oder in so einem schönen SPD-Büro.
Ja. Und ja, ich habe halt geguckt, was noch so da ist. Und da ich ja nur aus Kassel komme, also Dokumentarstadt, moderne Kunst, habe ich eben so ein bisschen abstrakte Bilder, was man jetzt leider bei dem Podcast alles nicht sehen kann.
Nee, aber, die musst du jetzt beschreiben.
Ja, das ja, also man könnte auch sagen, viele Farben bunt vermischt mit abstrakten Köpfen drauf. Ja. Und in den anderen beiden Zimmern zwei Bilder mit jeweils so Schiffen, also Segelschiffen, Segelbooten, also wären wir wieder so ein bisschen in Richtung Maritimes und Fortbewegungsmittel. Und dann eine Statue, die ich halt sehr schön fand. Die sieht so ein bisschen aus wie, ich finde immer so ein Fensterrahmen oder so vom wie so ein Fernseher. Und oben ist das Metall so geformt, naja, als würde da irgendwie so eine kleine Schiffsschraube drin stecken.
Genau, da habe ich auch dran gedacht, Schiffsschraube.
Ja, da habe ich es ja schon mal gut beschrieben. Dann kann sich ja jeder jetzt was drunter vorstellen.
Ich glaube, alle haben es vor Augen.
Ja, auf jeden Fall. Und die ist halt so, ja, silbernes Metall und in verschiedenen Schattierungen und sieht auch nett aus, wenn die Sonne einfällt, sich spiegelt und immer so ein bisschen, dass die Farbe wandert und ja, dann habe ich halt abstrakt noch ein ganz großes Bild, wo man, wenn man genau hinschaut, sind das halt so ein paar kleine Fische, die einen großen Fisch auffressen.
Ja.
Und das fand ich dann irgendwie ganz witzig, weil es mich so ein bisschen eben an die Politik auch erinnert hat. So fressen und gefressen werden und die innerparteilichen Auseinandersetzungen und Wettstreite und alles. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann auch noch ins Büro hier.
Ja. Ich glaube, das passt ganz gut zum politischen Berlin. Schönes Symbolbild, ja.
Ja, also ist, und wurde ich eigentlich auch von jedem immer, der hier war, drauf angesprochen. Also es erfüllt seinen Zweck, ja.
Ja.
Und ansonsten hinten in der Ecke habe ich noch so ein kleines, das war aus Kassel von der Künstlerkulturszene.
Das sieht aus wie ein gemalter Bilderrahmen mit Klopapier.
Richtig, auf einem Blatt Klopapier auch, ja.
Ach so!
Ja, ja.
Ja, das ist ja richtig kreativ. Ja.
Und diesen Bilderrahmen, das ist ja so ein bisschen cartoonmäßig.
Ja.
Und unten drunter steht, ohne Kultur ist es für einen Arsch.
Ja, nice.
Und das war eine Rettungsaktion so oder Unterstützungsaktion für die Kasseler Kulturszene. Und man konnte halt diese Blätter erwerben, einmal gestanzt und auch einmal selbst signiert und limitiert und von dem Cartoonisten Gerhard Glück. Das ist ein sehr bekannter Cartoonist in Deutschland, der hat auch schon Preise zu bekommen. Und den hatte ich in der Schule früher als Kunstlehrer.
Ach, wie witzig.
Ja, auch ganz witzig. Und da war für mich ja sowieso auch sofort klar, also einmal Kulturszene unterstützen mache ich, aber dann natürlich mit meinem alten Kunstlehrer nochmal so gerne. Und das ist eins von 50 Exemplaren, was da ist.
Cool.
Und ja, ist halt, fand ich eben auch ganz witzig. Und da kam bei dieser Aktion insgesamt irgendwie, ich glaube, 126.000 Euro zusammen. Ja.
Das ist doch ganz schön.
Ja, ja. Und das, wie gesagt, das fand ich auch schön hier. Ja.
Nice, cool. Was hörst du eigentlich privat so für Musik?
Ja, in der Regel Musik, die älter ist als ich. Damit meine ich jetzt nicht klassische Musik oder so.
Ich würde gerade sagen, Mozart, Beethoven.
Ja, auch da gibt es das ein oder andere, so mal Verdi oder so die Richtung.
Ja.
Aber ich mag so Rock und Pop, also 60er, 70er Jahre. Also wenn ich überhaupt so von jemandem, ja, wie so eine Art Fan bin, dann ist es eigentlich Elvis, den ich sehr mag. Gerade so seine Lieder aus den 70ern. Und ja, ansonsten so Musik halt von den Beatles, sowohl als Gruppe, als auch die Ex-Beatles, als sie getrennt waren. Paul McCartney, John Lennon, Elton John, Rolling Stones, Meat Loaf, Simon & Garfunkel, schöne Musik. Und jetzt sind der eine, da komme ich jetzt nicht drauf, Joe Cocker, so die Richtung halt alles. Und das ist ja in der Regel dann so 60er, 70er, bis auch in die 80er, also ich mag auch manche Schlager, Neue Deutsche Welle und sowas. Gibt aber, muss ich gestehen, wenig Aktuelles irgendwie, was ich so gerne höre. Oder ja,
also gibt es keinen Kollege auf die Ohren?
Nee, das gibt es in der Tat nicht, ne.
Kein KIZ.
Nee.
Schade.
Billy Joel zum Beispiel auch, also mit seinem Klavierspieler und so, finde ich auch sehr großartig. Und der tritt ja bis heute auch immer noch auf, irgendwie einmal im Monat in New York immer, also wenn kein Corona ist. Und ja, das ist so die Musikrichtung, ja.
Nice, cool. Okay. Ich frage meine Gäste Richtung Ende hin, was sie sonst noch so auf dem Herzen haben. Gibt es bei dir da irgendwas?
Auf dem Herzen? Also was ich jetzt noch wissen wollen würde oder fragen oder an geheimen Wünschen.
Ob du irgendwas noch loswerden möchtest?
Boah, also so auf dem Herzen gibt es eigentlich nichts dergleichen. Ja, es war eigentlich trotz Corona und Einschränkungen hier halt schon eine spannende Zeit. War auch toll, eben ja einige Leute eben persönlich real und so kennenzulernen. Und war mir einfach eine Ehre, hier auch sitzen zu dürfen. Und eigentlich immer, wenn ich im Plenarsaal gesessen habe, hatte das schon immer noch sowas Surreales irgendwie, sowas, was ich so gar nicht richtig glauben konnte. Also was man immer nur aus dem Fernsehen kennt und gesehen hat und auch am Rednerpult zu stehen und wo man so das Gefühl hat, irgendwie das ganze Land guckt einem zu, was ja eigentlich auch so ist, wenn man Phoenix einschaltet. Aber ja, und dann war natürlich gestern noch der große Zapfenstreich mit als Dank für die Soldaten in Afghanistan. War schon sehr beeindruckend und vor der Kulisse und das dann mal so live und aus der Nähe alles mitzuerleben. Und was ich persönlich, also eines meiner Highlights hier als Abgeordneter, auch halt bei einer Grundgesetzänderung mitwirken zu dürfen, dass man ja quasi mal selber entscheidet. Und da musste ich so wirklich dran denken, wie ich in der Schule früher, als man dann anfing mit Grundgesetz und Verfassung, so den politischen Unterricht, und wo ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich mal Teil der Legislative bin, des Bundestages, und mal selber Grundgesetz ändern darf und daran mitmachen darf.
Was genau habt ihr geändert?
Das ist ja eine gute Fangfrage.
Gern doch.
Ja, das ist mir eben so in den Kopf geschossen, aber es ist auch genauso schnell wieder weg gewesen. Das ist
okay.
Ja, ja, nachreichen im Zweifel noch, aber
okay.
Bin halt von der Erinnerung so geflasht, dass man das Auge Detail vergessen hat.
Ja, ja, ist in Ordnung, es sei dir verziehen.
Das ist nett.
Ja.
Ja. Und was ich auch noch spannend fand, war ja die Klagen in Karlsruhe. Also dass man vor das Bundesverfassungsgericht gegangen ist. ja als Fraktion zum Beispiel gegen den Berliner Mietendeckel. Mhm. Und dann ja auch aktuell das Ding noch mit dem großen Lauschangriff. Und dann nur noch mit ein paar Kollegen sind, ich glaube 7 sind wir da, mit Frank Schäffler geht es um ESM, Europäischen Stabilitätsmechanismus, gegen eine Europolitik. Wir wollen halt geklärt haben, wenn wir ja quasi Beschlüsse treffen pro Euro und quasi ja Rechte nach Brüssel übertragen, ob das eben grundgesetzändernden Charakter hat und ob man dafür eben eine einfache oder halt eine Zweidrittelmehrheit braucht, die man auch für eine Grundgesetzänderung bräuchte. Mhm. Und das andere halt dann noch die Notbremse, ja, letztes Jahr auch mit Lockdown und allem. Ja. Da ist ja noch die Klage anhängig in Karlsruhe. Also finde ich schon, ist eigentlich auch ein guter Schnitt. Also 1,5 Jahre dabei und dafür schon 4-mal nach Karlsruhe gegangen. Ja. Eben. Und eins noch anhängig und die anderen 3 stehen dann noch aus. Ja.
Ja, das ist ja jetzt so eine Sache, die macht man als Privatperson nicht jeden Tag, nehme ich.
Nee, also das ist... manches kann man halt auch als Privatperson machen, aber dann eben hier als Abgeordneter und so ist ja dann schon auch noch eine andere Hausnummer. Ja.
Ja. Alright. Hast du denn eine Idee, wie wir unser Gespräch betiteln können?
Final Days.
Final Days mit dir. Das machen wir. Wenn du einverstanden bist, dann nehmen wir das doch.
Ja, das ist... das passt doch.
Denke ich auch. Dann machen wir das doch. Dann würde ich mich an der Stelle nämlich schon ganz herzlich für deine Zeit und das nette Gespräch bedanken.
Auch von meiner Seite herzlichen Dank und war mir ein Vergnügen, ja. Und dir dann weiterhin auch alles Gute bei diesem tollen und interessanten Projekt.
Dankeschön. Dann danke ich auch wieder den Hörerinnen und Hörern und sage wie immer over and out.